Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Am Neujahrstag pflegen wir über die Jahreslosung zu sprechen. Sie finden den Text auf der Stirnwand hier vorne. Er steht Jesaja 7, Vers 9. Ein kurzes Wort, die Jahreslosung. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich habe so gern das Neujahrslied. Nun lasst uns gehen mit Treten. Lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserem Leben bis hierher Kraft gegeben. Schöner Vers, nicht? Er ist nur leider ein bisschen unmodern geworden. Soll ich mal sagen, wie er modern heißen muss? Nun lasst uns gehen und knallen und schreien, toben, lallen und tanzen, saufen, fressen und alle Angst vergessen. Habe ich selber gedichtet. Ich meine, Sie sehen daraus, dass ich kein Dichter bin, sondern dass mehr Traurigkeit und Zorn dieses Gedicht hervorgerufen haben. Herr Wich, es ist beängstigend, was da bei uns in der Silvesternacht geschieht. Haben Sie mal darüber nachgedacht, woher dieses Feuerwerk kommt? Das haben zuerst die Chinesen in der Neujahrsnacht seit Jahrhunderten gehabt. Da wird seit langem in der Neujahrsnacht geknallt und geschossen und gefeuerwerkert. Und das Geschrei und Gebrüll, das haben Konfetti werfen und so, das haben die primitiven, animistischen Völker seit langem. Und jeder volkskundlich versierte Mensch wird Ihnen sagen können, dass die chinesische Feuerwerkerei in der Neujahrsnacht und dieses Gebrüll bei primitiven Völkern aus der Angst geboren ist. Dass man damit Dämonen vertreiben will. Man hat Angst vor unbekannten Mächten, die in der dunklen Zukunft lauern. Und seit etwa 45 haben wir das nun also bei uns. Brüllen und Feuerwerke. Das spricht Bände, nicht? Das spricht davon, wie die Herzen voll Angst sind. Angst vor unbekannten Mächten. Ich frage einen Küster an euch, wie geht's? Toi, 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 sagt er und klopft auf Holz. Der Küster. Was soll denn die übrige Gemeinde erstmal machen? Nicht unsere, Gott sei Dank. Was will ich jetzt austreiben? Dass diese ganze Sache spricht davon, dass wir Angst haben. Angst vor unbekannten Mächten. Angst vor der dunklen, unbekannten Zukunft. Angst vor dem Älterwerden, Angst vor dem Sterben und noch mehr Angst vor dem Leben. Und sehen Sie, nun bin ich einfach froh, dass wir unsere Angst, eingestanden und uneingestandene, nicht wegleugnen brauchen und nicht wegknallen und Feuerwerkern und nicht wegbrüllen und saufen. Der Alkoholkonsum steigt enorm, das ist alles Angst, nicht? Ich bin so froh, dass wir an diesem Neujahrsmorgen einen himmlischen Trost haben dürfen. Ein Wort von dem starken, wirklichen, nicht eingebildeten Herrn Himmels und der Erde, nicht vom Herrgott. Der Herrgott, alter Staub der Germanen, kommt in der ganzen Bibel nicht vor, sondern ein Wort vom wirklichen, lebendigen, starken Herrn, ein Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das also als Jahreslosung von heute an uns begleiten soll, das Wörtlein, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ich möchte dieses Wörtlein Ihnen jetzt auslegen. Ich habe da drei Teile. Wir wollen auch im neuen Jahr bei dieser guten alten Sitte bleiben, dass man drei Teile hat. Vier wäre zu viel und zwei zu wenig. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Erstens, Gott redet. Das hat nicht ein Pastor erfunden, das Wörtchen, sondern Gott redet. Sie unterhalten sich, ob Gott existiert. Dabei spricht er. Gott redet, das durfte dieser junge König Ahas, nicht Ahab, von dem wir mal gesprochen haben, Ahas, erfahren. Zudem ist dieses Wörtlein, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, zuerst gesagt worden. Ich muss Ihnen wenig vom König Ahas erzählen, nicht um alte, verstaubte, langweilige Geschichten auszugraben, sondern darum, weil einiges aus jener Zeit merkwürdig aktuell ist. Ahas war König über Israel, über Juda, König im Volke Gottes. Im Volke Gottes. Der junge Ahas begriff nicht, was das bedeutet, Volk Gottes. Dass es sowas gibt, das begriff er nicht. Volk Gottes, verstehen Sie das, was das heißt? Es gibt unter den Völkern ein Volk Gottes. Da steht im Anfang eine große Erlösung. Beim alttestamentlichen Volke Gottes war es die Erlösung, dass der Herr sein Volk aus Ägypten herausriss und durch das Meer führte in sein Land. Und im neutestamentlichen Volke Gottes steht auch im Anfang eine große göttliche Erlösung, das Kreuz von Golgatha. Volk Gottes, das heißt, eine lange Geschichte von Beweisungen Gottes, von Tragen Gottes, von seinem Helfen, von seinem Eingreifen, von seinem Führen, von Geisterweisungen. Volk Gottes solltest du nicht von Herzen diesem Herrn gehören. Volk Gottes solltest du nicht einen großen Wunsch haben, seinen Willen zu tun, seine Gebote zu halten. Ahas begriff das nicht. Ahas hat gesagt, dieser junge König, ich sehe ihn förmlich vor mir. Naja, also was die Priester da reden, das ist ja schön und gut, natürlich. Religion muss im Volk erhalten bleiben, wo kämen wir hin? Für Kindergarten, zur Erziehung, für Altersheim als Trost. Aber schließlich wir hier, wir müssen uns doch der Zeit anpassen. Und nun wurde angepasst. Die Wirtschaft hieß es, hat ihre eigenen Gesetze. So hieß es nach Syrien überall. Also sagte Ahas, die Wirtschaft hat ihre eigenen Gesetze. Da können wir Gott nicht reinreden lassen. Das geht dem besten Willen nicht. Und nun begann das Rennen nach Gewinn. Und wer auf der Strecke blieb, blieb auf der Strecke. Leider lebensuntüchtig, nicht? Aber ich kann doch nicht eine Steuererklärung mit Gott machen. Wo kommen wir denn hin, nicht? Die Politik, hieß es, hat ihre eigenen Gesetze. Du kannst doch Gott nicht in die Politik reinnehmen. Also begann man, sich anzulehnen an den Starken. Das sind uralte Kamellen, nicht? Wo ist der Stärkste, wo ich Hilfe finde? Und der mir an Garantie vertrag, warum dir nicht? Und so wurde mit Assyrien Verträge gemacht, bald mit Ägypten und einem verrieten anderen. Und dann hieß es, die Vergnügungsindustrie hat ihre eigenen Gesetze. Lieber Himmel, ich kann kein Kabarett aufziehen mit der Bibel, nicht? Also wurde auch im persönlichen Leben die Gebote Gottes mit Füßen getreten. Bitte, man war religiös, wenn man auch in Politik, Wirtschaft, im Privatleben Gott nicht Gott sein ließ. Aber religiös war man. Aber bitte, selbstverständlich. Ich rede von der Zeit des Ahas. Sprachen Sie von unserer Zeit? Verstehen Sie, es ist erstaunlich, wie das zusammenklappt, nicht? Religiös war man, da gibt es eine feine Geschichte. Und der Ahas hat mal, dieser junge König, eine Reise gemacht. Und da sah er in Damaskus einen wunderschönen Altar, einen Götzenaltar. Und da hat er umgehend davon eine Zeichnung machen lassen, so einen Architekten gerufen. Hier hat eine Zeichnung, Größenmaße und die Ornamente, hat die Zeichnung nach Jerusalem geschickt mit einem Begleitschreiben. Ich wünsche, dass dieser Altar gebaut wird und im Tempel aufgestellt wird. Der ist viel schöner als unserer, an der Stelle vom Altar des Herrn. Und dann so ein bisschen verlegen, was mit dem Altar des lebendigen Gottes geschehen soll. Darüber will ich noch nachdenken. Das müssen wir später mal sehen. Sehen Sie, da wurde schöner Altar gebaut. Die Kirchen wurden hingestellt. Religiös war man. Das bimmelte von Glockengeläuten morgens bis abends. Aber Gott war abgesetzt. Sehen Sie, man hatte eine Religion. Aber eine Religion, die kein Herz neu macht und die keinen Menschen tröstet. Finden Sie nicht, dass es genau unsere Lage heute ist? Man hat Religion, aber eine Religion, die kein Herz neu macht und keinen Menschen tröstet, wenn es gilt. Und dann auf einmal kommt im Leben dieses sehr modernen Ahas die Not. Ganz brutale Not, da kommen zwei so Raubkönige, haben sich verbündet und überfallen sein Reich. Und nun ist Feierabend. Es heißt in der Bibel, die Bibel hat so eine wundervoll plastische Sprache. Da bebte das Herz des Königs und da bebte das Herz des Volkes, wie die Bäume beben vom Winde. Man sieht sie förmlich beben. Ja, wo war nun Ihr schöner Altar? Religion, die versagt, wenn's gilt. Keine Hilfe, keine Kraft, kein Trost, nichts. Und sehen Sie, das ist genau der Augenblick, wo wirklicher Glaube, der vom Geiste Gottes gewirkt ist, hervortritt. Da kommt auf einmal der verachte Prophet Jesaja und sucht den König auf, der da vor der Stadt irgendwo so rasche Panzersperren da aufbauen lässt, also so unserer Sprache, nicht? Tritt vor den König und sagt, König, Mann, hör auf zu beben. Der König stammelt, diese zwei, ach, sagt Jesaja, diese zwei Könige, die da heranziehen mit ihren Heeren, sind in den Augen Gottes nicht mehr als zwei schlecht brennende, qualmende Fackeln, die er jeden Augenblick austreten kann. Aber mein lieber König, dies ist die Stunde, wo Gott dir sagen lässt, du musst jetzt zu ihm zurückkehren, zu dem, der diese Fackeln austreten kann, vor denen du dich fürchtest. Jetzt wartet er auf dich, dass du ihn endlich ernst nimmst und ernst mit ihm machst. Glaubt dir nicht, so bleibt ihr nicht. Das Wunderschöne ist nicht so ein geistgewirkter Glaube, wie er in solchen Krisenstunden auf einmal hervortritt. Da wird es deutlich, was Geschwätz war und was von Gott ist. Sehen Sie, der Ahas hat das nicht gehört. Er konnte es nicht aufnehmen. Manchmal denke ich, er gehörte auch schon zu den Leuten, für die es zu spät war, Gottes Wort noch richtig hören und verstehen zu können. Das kann ja nicht sein. Nun kommt dieses Wort zu uns. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Nun kommt es zu uns. Sehen Sie, das ist nämlich das Eigentümliche am Worte Gottes. Es ist eine bestimmte geschichtliche Lage gesprochen, aber weil das Wort Gottes ist, behält es eine ewige Bedeutung. Bei uns heißt, was kümmere ich mein Geschwätz von gestern, nicht? Lesen Sie mal Zeitungen von vor 10 Jahren, Sie lachen sich krank. Nicht, was kümmere ich mein Geschwätz von gestern? Aber beim Wort Gottes ist anders. Das ist vor rund 3000 Jahren gesprochen und kommt nun ganz neu zu uns. Der jetzt lebende Gott sagt Ihnen in dieser Stunde, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und nun ein zweites. Ich sagte, erstens, Gott redet. Zweitens, Gott sagt, halt dich ganz fest an mir. Gott sagt, halt dich ganz fest an mir. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Sehen Sie, dieses Wort ist ja ursprünglich Hebräisch geschrieben, die Alte Testament Hebräisch geschrieben und ist eigentlich ein Wortspiel. Wo Luther Glauben übersetzt und bleiben, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, steht im Hebräischen beide Mal dasselbe Wort, nämlich Aman. Und das heißt zu Deutsch festbleiben. Und du könntest also das Wort so übersetzen, bleibst du nicht fest, dann bleibst du nicht fest. Das ist beinahe sinnlos, nicht? Es will sagen, bleib ihr nicht fest an dem, der Himmel und Erde geschaffen hat und sich geoffenbart hat, am lebendigen Herrn. Dass er mit euch redet und ihr mit ihm und euer Herz ihn liebt, bleibt ihr nicht fest am Herrn. Dann habt ihr keinen Halt mehr. Dann rutscht euch der Boden und Füßen weg. Bleibt ihr nicht fest, dann bleibt ihr nicht fest. Der große lutherische Theologe Wilmach hat diesem Wortspiel gerecht werden wollen und hat es dann so übersetzt. Bleibt ihr nicht in ihm beständig, dann habt ihr keinen Bestand. Luther hat es schön übersetzt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Er hat auch das Wortspiel noch so ein bisschen mit reinbringen wollen und hat als Reim geschrieben, das kommt heute nicht mehr raus. Sehen Sie, in der alten Lutherbibel heißt das so, gläubet ihr nicht, so bläubet ihr nicht. Da ist also eine Art Verschen, nicht? Um auch sich so ein bisschen das Wortspiel anzudeuten. Gläubet ihr nicht, so bläubet ihr nicht. Wir verstehen, bleibt ihr nicht fest, dann bleibt ihr nicht fest. Mit diesem Wort will der Herr doch sagen, ich hoffe, das verstehen wir. Jetzt bleibt ganz fest an mir. Kommt her unter meine Arme. Und nun, meine Freunde, das finde ich eine merkwürdige Botschaft. Bitte hören Sie mir gut zu. Das finde ich eine merkwürdige Botschaft. Denn mein Gott hat sehr anders oft gesprochen. Kennt ihr die Geschichte von Adam und Eva? Da hat Gott gar nicht gesagt, kommt, bleibt bei mir. Da hat er sehr das Gegenteil gesagt. Da hat er gesagt, ihr Ungehorsam, hinaus zum Paradies, fort weg, ich will euch nicht mehr. Und er trieb sie hinaus aus dem Garten und lagerte am Tor den Engel mit dem bloßen hauenden Schwert. Hat er nicht gesagt, bleib bei mir, haut ab, hat er gesagt. Und ich muss mich wundern, nach meinem Verständnis müsste der lebendige Gott dem leichtsinnigen, oberflächlichen, albernen König Ahas genau dasselbe sagen. Ahas, du bist gerufen, du hast Propheten gehabt, du hast mein Wort gehabt. Und hast nur religiöse Albernheiten gehabt und im Übrigen einfachen Leben ohne mich aufgebaut. Geh, jetzt bist du in Not, geh in deine Verlassenheit, Ahas. Lieber König, geh ruhig. Wenn ich Gott wäre, hätte ich gesagt, Ahas, ich brauche dich nicht. Du hast mich nicht gebraucht, bitte geh. Aber ruf mich jetzt nicht albern an. Das hätte Sinn und Verstand. Und jetzt muss ich weiter sagen, meinen Sie nicht, dass Gott auch allen Grund hätte, zu uns zu sagen, geh doch. In einem Lied heißt es, und das kann ich nur nachsprechen, und Sie können es alle nachsprechen, denk ich, wie ich dich verlassen und gehäufet Schuld auf Schuld, so möcht ich vor Scham erblassen. Sagen Sie mir bitte mal, haben Sie noch nie Angst gehabt, dass Gott eines Tages zu Ihnen sagen könnte, okay, ich will dich nicht mehr. Ich habe dich so oft gerufen. Ich habe so lange auf dich gewartet. Und du hast mit mir gespielt und mich nie ernst genommen. Nun geh. Und wenn du schreien würdest zu mir, ich will nicht mehr hören, geh. Das Matthäus-Evangelium erzählt uns, dass Gott so einmal sagen wird, geh. Da heißt es, und das sagt Jesus selber, der weiß Bescheid. Und da wird er sagen zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verfluchten, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das würde ich verstehen, dass Gottes Geduld zu Ende ist und er sagt, geh. Und stattdessen sagt er dem Ahas vor 3000 Jahren und uns heute, bleib in mir. Meine Freunde, wer es versteht, wie das Gehe selbstverständlich wäre, der ahnt, wie unerhört die Botschaft dieser Jahreslosung ist, wie unerhört groß. Bleibt bei mir, bergt euch unter meinen Armen, kommt ganz nah zu mir. Das ist nicht selbstverständlich. Er braucht keinen von uns. Er braucht keinen von uns. Wer in die Hölle will, darf's. Und wer ohne ihn leben will, darf's. Und wer seine Gebote übertreten will, darf's. Es ist ein Wunder, dass er, dieser millionenfach beleidigte Gott, sagt, komm, bleib bei mir. Das verschlägt man wie ein Atem. Und bitte, jetzt kommt das Wichtigste, das sagt er nicht nur einfach mit einem Wort wie hier, sondern dies, ich rede jetzt mit Worten der Bibel, wer es versteht, versteht, dies Wort ward Fleisch und wohnte unter uns in Jesus. Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes, das die Sünder zum letzten Mal ruft. Da breitet Jesus durchgrabene Hände aus, mit denen er ans Kreuz genagelt war, mit denen er unsere scheußlichen und schmutzigen Sünden ans Kreuz getragen hat, breitet er aus und sagt, bleibt bei mir, bergt euch in meinen Armen, kommt unter meine Flügel, glaubt. Meine Freunde, das ist eine ganz große Botschaft, dass das neue Jahr damit anfängt, dass unser Heiland uns ruft. Einfach damit anfängt, dass der Heiland uns ruft und wir hätten das Gegenteil verdient. Wem das Herz das nicht bewegt, dem ist überhaupt nicht zu helfen. Aber ich möchte Ihnen klar machen, das ist nichts Geringes, es hat Konsequenzen für unser Leben. Ich will Ihnen einfach ein ganz dummes Beispiel erzählen. Da hatte ich mal eine Leiterfreizeit in Freudenstadt. Und während ich da mit diesen 50 jungen Männern da in Freudenstadt war, kriegte ich einen schrecklichen Ischiasanfall, das ist so ein altes Kriegsleiden aus dem Ersten Weltkrieg. Ich konnte nicht mehr krabbeln. Und dabei hatte ich abends große Versammlungen in dieser wunderlichen Freudenstädter Kirche, die ist so komisch gebaut. Ich weiß noch, wie ich einen Abend, da hatte ich mir einen Stock verschafft und krabbelte wie so eine ganz alte Hexe da in die Kirche. In der Kirche ging es nachher, da hing man so auf dem Kanzelbrett, nicht, aber das Laufen. Und dann kommt mir vor der Kirche unser Freund Ebert entgegen, der da oben das Radio jetzt bedient, da die Übertragung. Das ist ein großer, stabiler Kerl und sagt, stützen Sie sich auf mich. Ich guckte mir den Eberhard an und dachte, ja, ja, der ist eine gute Stütze. Und jetzt hatte ich links den Arm in Eberhard gelegt und rechts den Stock. Und jetzt ging es gar nicht mehr. Bis der Eberhard, der ist noch ungeduldiger als ich, und das will schon was heißen, sagt, werfen Sie doch Ihren Stock weg und stützen Sie mal richtig auf mich. Und da gab ich einen den Stock und hängte mich doch den Eberhard. Und dann ging es großartig. Und wenn der Herr sagt, bleib, bleib an mir, dann heißt das, du musst mal eine ganze Menge anderer Stützen wegwerfen. Siehst du, du hast die Hände so voll mit anderem und da kannst du dich ja gar nicht auf ihn stützen. Du kannst dich ja gar nicht an ihn hängen. Muss mal vieles weggeworfen werden, falsche Gesellschaft oder, ach was weiß ich, Sie wissen es ganz genau selber. Gott soll sie Ihnen zeigen, es hängt Ihr Heil dran. Das hat schon Konsequenzen, wenn der Herr sagt, halt dich ganz fest an mir. Und noch ein drittes. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Erstens, der Herr redet. Zweitens, er redet, halt dich fest an mir. Drittens, der Herr sagt, halt dich fest an mir, sonst verlierst du den Boden unter den Füßen. Halt dich fest an mir, sonst verlierst du den Boden unter den Füßen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Meine Freunde, es gibt so Worte, die ein Pfarrer im Lauf seines Lebens vielleicht 10.000 Mal hört und die ihn leicht krabbelig machen. Etwa das Wort, ich tue Rechten scheue niemand, nicht? Oder meine Oma hat auch einen Pastor gekannt und wir sind gut christlich und also dummes Zeug, nicht? Und den Worten, die ich immer wieder höre, gehört Folgendes. Da sage ich einem Mann, Sie sollten sich zum Herrn Jesus bekehren, von ganzem Herzen. Dann heißt der Pastor, nicht so fanatisch. Sie im Weigelhaus, das ist alles so fanatisch. Man muss doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Lieben Freunde, in unserem Neujahrslosung garantiert, bitte, garantiert der lebendige Gott, dass er uns diesen geliebten Boden, mit dem man auf beiden Beinen, mit beiden Beinen steht, wegziehen wird. Das garantiert doch. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ich ziehe euch den Boden an Füßen weg. Wie wird dem Menschen der Boden an Füßen weggezogen, wenn es an Sterben geht? Wissen Sie, jeder stirbt seinen eigenen Tod. Ob sie Spritzen kriegen oder nicht, da zieht ihn Gott den Boden an Füßen weg. Er wird der Nächste sein im neuen Jahr, der von uns stirbt, dem der Boden an Füßen weggezogen wird? Wer von uns wird der Erste sein? Und wie zieht Gott den Menschen den Boden auf Füßen weg am Tage des Gerichtes? Ich sage, ich streite nicht, wenn Sie nicht dran glauben, dass es ein Gericht gibt, warten wir es ab. Ich weiß, dass es ein Gericht Gottes gibt. Gottes Wort bezeugt es. Wie zieht Gott den Menschen den Boden und Füßen weg am Tag des Gerichts. Da wollen sie noch auftreten und sagen, ich war ein angesehener Mann und meine Großmutter war christlich und alles so Zeug und Gott legt ihre Sünde auf den Tisch und sie wissen auf tausend nicht eins zu antworten. Da geht einem der Boden und Füßen weg. Und sehen Sie, ich habe den Eindruck, dass das heute ja schon geschieht, dass Gott den Menschen den Boden und Füßen wegzieht. Wenn ich das so sehe, wie man von einer Weltanschauung zur anderen taumelt, von einer Ideologie zur anderen, wie man sich bald da einen großen Mann hängt, der der Welt das Heil bringt, und dann ist da wieder ein großer Mann, der das Heil der Welt bringt, und immer nur am Ende Enttäuschung und Elend, dann spüren wir schon etwas, wie Gott den Boden an den Füßen wegzieht. Wenn ich sehe, wie die Menschen von einer Hoffnung zur anderen taumeln, von einer Angst zur anderen, wo steht denn heute noch einer? Gott fängt an, den Boden an den Füßen wegzuziehen. Im selben Propheten Jesaja steht, die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. Da ist die Weisheit zu Ende mit den beiden Beinen, auf denen man auf dem Boden steht. Ah, liebe Freunde, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das fleischgewordene Wort Gottes in Jesus erbietet sich uns heute. Jesus erbietet sich mit seinem ganzen Heil. Mit Gnade, Vergebung, Frieden. Am Anfang des Jahres steht ein Heiland da und ruft dich. Gib ihm dein Leben und du hast Felsengrund und an Füßen. Halt dich an ihn, wirklich, und du hast Felsengrund. Und wenn zergeht die ganze Welt, wer sich auf ihn und wen er hält, wird wohlgeborgen bleiben. Ach, lieben Freunde, wir möchten alle gern jetzt am Herrn Jesus bleiben. Aber können wir das? Was haben wir für ein labiles Herz alle miteinander? Ne? Wie sind wir Versuchungen ausgesetzt? Wie ist die Welt so laut? Wie ist unsere Hand so schwach? Und darum bin ich so froh, dass in der Bibel steht, dennoch bleibe ich stets an dir. Im Moment, wo ich das will, heißt, denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du hältst mich. Fangen Sie mal an, probieren Sie es. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir haben vor ein paar Stunden waren hier noch große Tische, wo ein paar hundert junge Burschen in der Silvesternacht Liebesmahl gefeiert haben. War wunderschöne Feier heute Nacht. Und da sprachen verschiedene von den jungen Leitern. Und da sprach einer, und ich dachte, Mensch, du torpedierst mir meine ganze Predigt. Er sprach über ein Wort aus dem Neuen Testament. Das fängt genau an wie unsere Jahreslosung. Glauben wir nicht? Er sagt, du musst doch weitergehen, da bleibt dir nicht. Und wie heißt er? So bleibt er treu. Mensch, man kann es riskieren in aller Schwachheit mit diesem Heiland. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Strecken wir mal unsere arme, zitternde, befleckte Hand aus, Unerfahrenes. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Nun wollen wir beten. Herr, wir danken dir, dass du am Anfang des Jahres uns so freundlich und stark und ernst rufst. Herr, du brauchst uns nicht, wir brauchen dich. Und darum wartest du, und trotzdem wartest du nicht, bis wir dich rufen, sondern du rufst uns. Und wir danken dir dafür. Und nun wirken uns solchen Glauben, der bleibt. Amen.